Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, welch ein Ereignis Pfingsten. Sturmesbrausen, Feuerzungen und dann das Sprachenwunder. Für einen kurzen Augenblick scheint die Einheit der Menschheit wiederhergestellt zu sein. Die Verwirrung und die Entzweiung von Babel rückgängig gemacht worden zu sein. Diese Sprachverwirrung, liebe Gläubige, unter der wir ja so sehr leiden, denken wir nur an die unterschiedlichen Dialekte der Regionen Rheintaler, Appenzeller, gar Waliser und dann an die unterschiedlichen Sprachen, die näher liegenden Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und dann die ferneren und fernsten. Denken wir nur an Indien, wo es zwar die Amtssprache Englisch gibt, dazu aber noch 21 offiziell anerkannte Sprachen, die solche Namen tragen wie Bengalisch, Gujarati, Kashmiri, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamilisch, Urdu und noch 13 weitere. Aber Indien mit seinen 21 Sprachen, was ist das schon gemessen am Kongo? Hier ist die Amtssprache Französisch, aber außerdem gibt es 4 weitere Hauptsprachen mit so klangvollen Namen wie Lingalaso, Kigongo, Kiwahili, auch Suaheli genannt, Chiluba und dazu noch 200 andere Sprachen, wohlgemerkt nicht Dialekte, sondern wirklich vom Wortschatz, von der Grammatik und der Syntax her unterschiedene Sprachen. Aber was ist Kongo schon gemessen an Nigeria? Hier Amtssprache Englisch, doch gesprochen werden unter anderem Yoruba, Hausa, Edo, Igbo und insgesamt sage und schreibe 434 Sprachen. Die Sprachforscher sagen, dass es weltweit etwa 6500 in Gebrauch befindliche Sprachen gibt. Und das führt nun einmal zu ganz erheblichen Verständnisproblemen. Besonders merken wir es, wenn wir auf Reisen im Ausland sind, zumal in fernen Regionen. Und diese Sprachverwirrung scheint für einen kurzen Augenblick überwunden. Ein jeder, so sagt die heutige Lesung aus der Apostelgeschichte, ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Cyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die Großtaten Gottes verkünden. Ja, liebe Gläubige, das ist tatsächlich die direkte Entgegensetzung zu jenem Geschehen um den Turmbau zu Babel. Damals in Babel war zuvor die Einheit in einer Sprache. Jetzt, an Pfingsten in Jerusalem, waren zuvor unterschiedliche Sprachen. Damals in Babel der selbstherrliche Wunsch der Menschen, sich einen großen Namen zu machen. Und jetzt hier in Jerusalem ein paar gedemütigte Jünger, von denen eigentlich menschlich betrachtet nichts Großartiges mehr zu erwarten war. Damals in Babel der Versuch, ein Bauwerk bis in den Himmel zu errichten, sozusagen als Menschen zu Gott hin zu gelangen. Und jetzt in Jerusalem das Gegenteil, die Herabkunft Gottes, des Heiligen Geistes zu den Menschen. Damals in Babel als Folge das Auseinanderfallen der Menschen in verschiedene Sprachen, die Zerstreuung über den ganzen Erdkreis hin. Und jetzt an Pfingsten in Jerusalem die Zusammenführung verschiedenster Völker an einem Ort und dem gemeinsamen Verständnis der Apostel, die ja im Heiligen Geist den einen Logos, das eine Wort Gottes, nämlich Jesus Christus, bezeugen. Liebe Gläubige, man kann sagen, der Geist dieser Welt, der Fürst dieser Welt, von dem Jesus im heutigen Evangelium spricht, der sich des Menschen im Paradies bemächtigt hatte, führt über den Hochmut und über die Vermessenheit und Selbstüberschätzung des Menschen hinein in die Katastrophe der Verwirrung, der Entzweiung, der Trennung, der Spaltung. Sünde in unserer deutschen tiefsinnigen Sprache bedeutet ja nichts anderes als sondern, sich absondern, also trennen. Hingegen führt der Geist Gottes die wahre Einheit der Menschen herbei. Er überwindet die Scheidewände, auch die Sprachen, und führt die Herzen zusammen. Am heutigen Pfingstfest tut er das ganz offensichtlich durch sein Organ, nämlich die Kirche. Pfingsten gilt ja mit Recht als die Geburtsstunde der Kirche. Nicht zufällig waren die Apostel mit der Gottesmutter und mit den anderen Jüngern der Überlieferung gemäß im Abendmahlsaal versammelt. Und nicht zufällig ist es dann ausgerechnet Petrus, der jetzt zum ersten Mal vor die Welt hintritt und im Heiligen Geist den einen Logos, Christus, also die Wahrheit Gottes, kündet. Die Kirche, die Überwinderin der Spaltungen durch die Sünde. Das neue, verheißene Jerusalem, in dem alle Völker zusammenfinden in der Wahrheit, der Einheit und im Frieden. Also die Kirche, das Gegenbild zu Babel, wo sie auseinanderfallen, sich verwirren und bekriegen. Diese Einheit in der Catholica Ecclesia, in der umfassenden Kirche, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, sagt der heilige Apostel Paulus, aber nur der Geist Gottes öffnet die Herzen der Menschen dafür, dies zu erkennen und anzunehmen. Nur er erfüllt sie mit jener Liebe, die aus Gott stammt, mit der Liebe, die der Heilige Geist selbst ist. Und somit, liebe Gläubige, ist die kirchliche Einheit nur durch den Heiligen Geist zu haben. Die Versuche, auch in der Gegenwart eine religiöse Einheit zu stiften unter dem Zeichen des Fürsten dieser Welt über die Wahrheit, über das tatsächlich Trennende hinweg, hat immer und wird immer wieder in die Katastrophe führen. Die Kirche hat diese Einheit im Heiligen Geist durch die Einheit der wahren, sicheren, unfehlbaren Lehre, durch die Einheit in den Sakramenten, die ja sozusagen der Ausfluss des Heiligen Geistes in den Schoß der Kirche hinein und in unsere Herzen ist. Die Einheit in der Leitung und die Einheit im Leben und in der Liebe. Übrigens findet diese geistgewirkte Einheit innerhalb der Kirche auch sprachlich ihren Niederschlag. Das ist es ja, was zum Gedanken der Kirchensprache geführt hat. Katholiken früherer Zeiten, es ist inzwischen etwas anders geworden, haben immer wieder das große Erlebnis bezeugt, dass es für sie bedeutete, irgendwo in einem fernen Land eine römisch-katholische Messe zu besuchen und sich sogleich zu Hause zu wissen. Das schmale, sehr lesenswerte Büchlein des französischen bekehrten katholischen Dichters Paul Claudel über die Heilige Messe legt davon Zeugnis. Aber er ist in China. Er ist mit der Sprache dieser Menschen keineswegs vertraut. Aber sobald er jeden Morgen eine stille Heilige Messe besucht und den Priester am Altar beginnen hört, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, introibo ad altare Dei, wenn auch mit einem anderen Akzent als hier, fühlt er sich eben doch zu Hause. So findet die wunderbare Einheit und die Überwindung der Sprachgrenzen auch hier ihren herrlichen Ausdruck. Aber, liebe Gläubige, die Überwindung von Babel, die Rückgängigmachung der Sprachverwirrung war doch nur kurz und unvollständig. Gott hat hier gleichsam einen Vorgeschmack davon gegeben, wie es am Ende im neuen Jerusalem einmal sein soll. Aber schon in diesem Augenblick, wo das große Sprachwunder sich ereignete, bereits da gab es Anzeichen dafür, dass sich nicht alle in die herrliche Einheit hineinführen lassen wollen. Der heilige Evangelist Lukas, Verfasser auch der Apostelgeschichte, schildert außer den Begeisterten und Erstaunten auch andere Reaktionen. Und sie entsetzten sich alle, heißt es hier, und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll des süßen Weines. Also verlegene, vielleicht skeptisch nachfragende Menschen und dann auch noch der Spott. Denn, liebe Gläubige, der Spott ist ja stets das wirksame Mittel, etwas verächtlich zu machen. Spott bedeutet den Versuch, die Gnade, die an mich herankommen will, schon im Ansatz, im Keim zu ersticken. Durch den Spott zieht der Mensch etwas Hohes auf eine niedrigere Ebene herab. Er imprägniert sich dann und immunisiert sich und seine Seele gegen die Wirkung dieses Gnadengeschehens und führt möglicherweise auch andere davon weg. Es müsste einmal eine Geschichte des Spottes angesichts der Kirche, ihrer Lehre und ihres Wirkens geschrieben werden. Das wäre gerade für das Verständnis unserer Gegenwart, liebe Gläubige, sehr erhellend. Aber nicht erst heute ist es so. Es war schon angesichts des herrlichen Wunders von Pfingsten in dieser Weise. Und so führt der Heilige Geist zwar unmittelbar zu einer Einheit der Menschen, mittelbar aber, nämlich durch die Schuld einiger, auch zur Trennung. Der Heilige Geist ist nämlich nicht einfach nur oberflächlich der Geist einer beliebigen Einheit. Es ist auch der Geist, an dem sich die menschlichen Geister scheiden. Nach dem ersten noch sehr nett klingenden Spott, sie sind wohl voll des süßen Weines, wird es dann bald weitaus dramatischer weitergehen. Stephanus predigt nach Aussage der Apostelgeschichte voll des Heiligen Geistes. Er vermag die Herzen der Gutwilligen mitzureißen und zu bekehren. Aber sind dann auch die anderen, die sehr bald Anklage gegen ihn erheben, die ihn aus der Stadt herauszerren und dann so lange Steine auf ihn werfen, bis Stephanus verblutet und stirbt. Und so wird es immer weiter gehen, immer weiter, bis an das Ende der Zeiten. Denn die eigentlichen Kämpfe der Geschichte sind nicht Kämpfe der Fäuste und der Waffen, sondern Kämpfe des Geistes. Es bewahrheitet sich gerade heute immer wieder jenes Wort, das der Herr gesprochen hat, die Welt kann den Geist nicht empfangen. Und auch wenn kirchliche Würdenträger und mögen sie noch so gewichtig dastehen und noch so viel Verehrung von Seiten der Gläubigen empfangen, wenn sie immer wieder so tun, als wären die Grenzen überspielbar und als würde der Geist, unter falscher Berufung auf das Wort, der Geist weht, wo er will, dort doch auch überall irgendwie in einer diffusen Weise am Werk sein. Auch wenn das immer wieder behauptet wird, müssen wir doch mit dem Wort des Herrn sagen, die Welt als solche, die gefallene Welt, kann den Geist nicht empfangen. Sie wird ihm, wo sie sich nicht bekehrt, bis zum Ende der Zeiten widerstehen. und auch diejenigen, die eigentlich dem Reich Gottes angehören und die den Heiligen Geist in der Taufe und im Heiligen Firmsakrament empfangen haben, sind doch meistens nicht hundertprozentig von ihm durchdrungen. Bei der Taufe spricht der Priester in der alten Liturgie: Weiche von ihm, böser Geist, und gib Raum dem Heiligen Geist, dem Tröster, dem Beistand. Aber dennoch, wir wissen es, liebe Gläubige, da ist noch so viel Platz für eigene, für selbstherrliche, oft illusorische Vorstellungen, für Vorurteile, Eigenwilligkeiten, für Hochmut, Stolz, Eigendünkel und Hass. Für alles das, was der Geist dieser Welt in uns hereinträgt, sodass wir auch kein Recht haben, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Der Fürst dieser Welt hat in unserem Herzen nicht ganz und gar dem Geist Gottes Raum gegeben. Warum nicht? Weil wir es letztlich oft nicht wollen. Und deshalb gibt es auch unter solchen, die doch Christus und seiner Kirche angehören, viel gegenseitiges Unverständnis. Eine Klage, die in diesen Tagen immer und immer wieder zu hören ist: Wir verstehen uns nicht mehr. Wir, die Eltern, verstehen unsere Kinder nicht. Und die Kinder ihre Eltern nicht. Mann und Frau in der Ehe, Mitglieder kirchlicher Orden und Gemeinschaften, sie reden aneinander vorbei. Sie finden durch das Wort nicht mehr den Weg zur Seele und zum Herzen der anderen. Und deshalb ist auch die echte, wirkliche Einheit gefährdet. Oberflächliche Kompromisse, die die wahren Schwierigkeiten und Probleme überspielen und zudecken, helfen da, liebe Gläubige, herzlich wenig. Und so wird erkennbar, dass Pfingsten wohl eine Initialzündung für das Wirken des Heiligen Geistes und zugleich ein Vorgeschmack auf die letzte Überwindung der großen Spaltungen war. Ein Blick bereits in das, was dann im jenseitigen himmlischen Jerusalem einmal sein wird. Aber es war eben selbst noch nicht die Vollendung. Und diese kann nur vom Heiligen Geist kommen, dort, wo wir von der Gnade bewegt mitwirken. Daher sollte für einen jeden von uns, liebe Gläubige, Pfingsten sein, ein neues sich verpflichten, dem Heiligen Geist Raum zu geben, sich dem Sturmesbrausen, dem Feuer vom Himmel und den Gaben des Geistes zu öffnen. Das geschieht unter anderem durch eine gute Beichte, denn hier geschieht ja Vergebung im Heiligen Geist. Er selbst schenkt sich der Seele des Menschen neu als die ungeschaffene Gnade. Das geschieht auch in der Heiligen Kommunion, wo Jesus Christus, der Träger des Geistes, schlechthin in unser Herz eintritt und in jedem aufrichtigen Gebet. Und überall da, wo wir dem Finger Gottes, der uns zu Werken der Liebe antreibt, Raum geben, erfüllt der Heilige Geist von Neuem unsere Seele. Dann können wir mit ihm, in ihm und aus ihm heraus leben, in einem aufrichtigen Bemühen um Wahrheit und Wahrhaftigkeit, um Güte und Liebe. Ja, und dann, liebe Gläubige, dürfen wir es zuweilen auch schon hier wenigstens für Momente erleben, wie diese babylonische Trennung überwunden wird, wie Herzen auch über weite Entfernungen und scheinbar unüberwindbare Grenzen hin zueinander geführt werden, wie sie den Gleichklang in der einen Sprache finden, die von oben stammt, nämlich aus dem Logos, dem Wort Gottes, welches Jesus Christus ist. Ihn, unseren Herrn, bezeugt der Heilige Geist. Und in ihm, Jesus Christus, werden wir durch den Heiligen Geist die wahre Einheit finden. Amen.